herzlich willkommen zur 48. Episode des Vitamin Biare Podcast. Heute wird es wieder extrem spannend, denn mein Gast, der war schon mal zu Gast und heute geht es nicht um die Vergangenheit, sondern um das, was als nächstes bei ihm ansteht. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß. Und wie immer ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das Bergbild, 15 Bergfotografen gefragt unter vitaminbiare.de/das-bergbild. Und ich kann dir verraten, dass dieses Jahr auch nochmal 2 bis 3 neue Fotografen hinzukommen. Von daher vitaminbiare.de/das-bergbild. Und jetzt viel Spaß. So, mein heutiger Gast, den kennt ihr schon, denn der war in Folge 40 schon mal zu Gast und damals hat er ganz wilde Geschichten von nackt auf dem Gletscher nachts und so weiter in Felsspalten hüpfen erzählt. Und wer also die Geschichte bis jetzt hören möchte, der möge doch bitte Folge 40 vom Vitamin Biare Podcast anhören. Und was mein Gast jetzt als nächstes vorhat, über das sprechen wir heute. Wer es ist? Hallo Jost Kobusch.
Hi Robert, na, alles klar?
Alles wunderbar. So, ich sehe schon, du chillst, das ist super, denn du hast was sehr, also in meinen Augen sehr Extremes, was Gewagtes, aber auch Spannendes vor dir. Wenn ich das mal so ein bisschen rekapituliere, ich habe mich ein bisschen belesen und 1980 war so ein ganz krasses Jahr, denn da haben zum ersten Mal zwei Polen am 17. Februar auf dem Everest gestanden, im Winter. Auch 1980 gelingt dem Südtiroler Reinhold Messner natürlich die erste Solo-Besteigung ohne Verwendung künstlichen Sauerstoffs. Die letzte Winterbegehung ist 25 Jahre her, stand heute vom Mount Everest. Und der liebe Jost, mein Gast, also du, hat vor dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, also du bist ja eine ganze Weile da unten, habe ich jetzt so mitgekriegt, hast du vor, den Mount Everest, also den höchsten Berg der Welt, zu besteigen, im Alleingang, also solo, im Winter.
Und ohne Sauerstoff, versteht sich.
Und ohne Sauerstoff, Entschuldigung, natürlich.
Ja, natürlich.
Wie kommt man auf diese Idee?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mich so gefragt, was ist so ungefähr das Schwierigste, was du dir vorstellen kannst? Und ja gut, nachher wurde ich korrigiert, K2 im Winter solo ohne Sauerstoff wäre noch schwieriger. Aber ich wollte vielleicht so ein bisschen das Abenteuer am Everest wiederentdecken und wieder erwecken. Und nochmal vielleicht so ein bisschen echten Alpinismus da ausleben, am höchsten Berg der Erde. Das ist für uns ja gar nicht so einfach, ne?
Kann man vielleicht auch so ein bisschen abkürzen, du hast einfach keine Lust anzustehen, oder?
Ja, ich meine, wenn die Schlange länger ist als am Aldi, dann, dann muss man sich fragen, ob man am Ende genau das bekommt, wofür man da eigentlich hingeht.
Das ist ja so, also so wie ich es verstanden habe, ist es ja also im Sommer, klar, wir haben jetzt die Bilder gesehen, da sind extrem viele, du hast schon...
Ja, Robert, ne? Also nicht Sommer, Sommer ist Monsun, ist ein monsungetriebenes Klima, im Sommer regnet es da ganz viel, also es schneit.
Ach so.
Die Leute, die Schlangen sehen wir immer im Frühjahr, die meisten so etwa gegen 25. Mai, da ist so ein Tag, der historisch viel Aufstieg hatte.
Um meinen Geburtstag, das passt. Ah, okay, gut, das habe ich auch nicht gewusst. Okay, aber willst du denn diesem Massentourismus entgegenwirken? Also ich weiß gar nicht, warst du schon mal also quasi nicht im Winter oben? Also warst du schon mal oben?
Oben war ich noch nicht, aber ich stand trotzdem schon mal im Stau. Hä? Das kann man auch, wenn man nicht hochkommt.
Ah, okay.
Also ich wollte damals den Lotse besteigen, 2015, und der hat, ich glaube mal so zu 60-70% eine identische Aufstiegsroute, nur am Ende wiegt man halt rechts ab und die Everest-Leute wiegen links ab. Und da stand ich im Khumbu-Eisfall in diesem großen Gletscherbruch, der sich bis zu 1,6 Meter pro Tag bewegt. Sehr instabiles Ding. Und dann hörtest du so auf dem Funkgerät, so hier oben stehen 50 Leute vor der Leiter, wir haben so ungefähr 3 bis 5 Stunden Stau. Wie auf der Autobahn.
Und was macht man dann oder was denkst du dann? Ach scheiße, ich mach's morgen oder?
Ja, du stehst im Stau. Also ich meine, da bist du ja schon irgendwie unterwegs, hast dein ganzes Gepäck dabei. Ich bin damals schon ohne Sherpas und ohne Unterstützung unterwegs gewesen. Gemäß natürlich dem Solo-Gedanken, auch wenn das Blödsinn ist, wenn du durch so einen Dschungel mit Leitern und Seilen da gehst. Das war damals der Ansatz. Ich bin dann einfach weitergegangen. Also primär, ich habe mich angestellt.
So, also im Winter wirst du wahrscheinlich das Problem eher nicht haben. Da bist du wahrscheinlich dann sehr auf dich alleine gestellt, oder?
Absolut. Ich meine, dafür gehe ich ja auch in die Berge, um so ein bisschen diese Natur zu erleben, die Elemente, um diese Verbindung zu spüren. Nicht um Arsch vor mir zu sehen, sondern den Schnee halt. Ja?
Was macht denn den Reiz aus, beziehungsweise was ist denn der Unterschied zwischen einer Sommer- oder Frühjahr- und einer Winterbegehung? Weil Schnee liegt ja da immer.
Also erstmal muss man sich das so vorstellen, dass der meiste Schnee ja während des Sommers fällt. Also im Frühjahr und im Herbst, da ist quasi Trockenzeit, im Winter dementsprechend natürlich auch. Es ist ein monsungetriebenes Klima. Das bedeutet, wie soll ich das sagen? Prinzipiell sind die Temperaturen der größte Unterschied und die Stabilität des Wetters. Wenn du im Frühjahr gehst, ist es deutlich wärmer, und ja, der Jetstream, in dem sonst Flugzeuge unterwegs sind, der trifft nicht so oft auf den Berg. Ich meine, der Berg ragt ja fast so in diese Höhe, wo Passagiermaschinen fliegen. Im Winter trifft der relativ häufig auf den Berg und dann hast du halt auch mal irgendwie, ich weiß nicht, was ist denn das, 260 km/h Wind oder sowas. Dann willst du nicht oben sein. Es ist aber primär im Winter eher trocken. Es ist eine trockene Jahreszeit. Man hat eher Schneeverwehungen, nicht so viel Schneefall, wie man jetzt eigentlich denken würde. Die Herausforderung wird absolut einfach Temperatur sein. Es ist ein bisschen kälter und der Wind. Die Kombination macht es schwierig. Ah, und ich habe mir neulich von so einem Piloten irgendwie erklären lassen. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber die Zusammenfassung war: Im Winter ist der Luftdruck in dieser großen Höhe noch niedriger aufgrund der Temperaturen. Und ich steige quasi auf eine 9000er von der Lufthöhe her. Das war so ungefähr das Fazit. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, warum und wie das so ist. Irgendwie sackt die Luft wohl ab oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall so ungefähr das schwierigste Level, was du dir vorstellen kannst.
Okay. Und warum gibt es, also wenn wir jetzt sagen, 25 oder 35 Jahre nicht mehr gemacht worden, warum wagt sich da keiner ran? Also du bist ja jetzt nicht der Einzige, der jetzt so diese Sachen gerne macht oder machen möchte.
Es haben sich ja Leute rangewagt. Alex Tijon, der Spanier, der war, boah, ich glaube, vorletztes und vorvorletztes Jahr am Everest unterwegs und hat versucht, die erste sauerstofffreie Winterbegehung zu machen. Denn hier ist quasi, wie soll ich sagen, die Diskussion. Es gibt insgesamt, ich glaube, frag mich nicht, 16 Winterbesteigungen. Davon waren alle mit Sauerstoff, bis auf eine. Ein Sherpa, der am 22. Dezember 1900 irgendwas um 14 Uhr den Gipfel ohne Sauerstoff erreicht hat. Jetzt hat natürlich am 22. Dezember 1900 irgendwas an diesem Tag der Winter erst um 11 Uhr morgens begonnen. Bedeutet, wenn man es genau nimmt, ist er im Herbst aufgestiegen und hat nur im Winter kurz den Gipfel erreicht, ein paar Stunden. Da sagen natürlich alle aus der Szene, nee, so, also, nee, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, so, dann zählt es nicht. Andere Ansätze sind natürlich auch, wie definiert man überhaupt Winter? Es gibt ja den meteorologischen Winter und den kalendarischen Winter. Der meteorologische Winter beginnt am 1. Dezember und endet, ich glaube, am 29. Februar. So gesehen, also ich glaube nicht, er endet am 29. Februar. Punkt. So gesehen wäre das eine vollwertige sauerstofffreie Winterbegehung. Jetzt sagen natürlich alle, Moment, wir nehmen den kalendarischen Winter. Das ist der wahre Winter. Der fängt am 22. Dezember an und hört am 22. März auf. Ich muss gestehen, ich finde beide Definitionen nicht aussagekräftig, weil für mich am 1. Dezember und am 22. März in beider Weise kein Winter mehr ist. Deswegen meine persönliche Definition beginnt mit dem kalendarischen Winter und endet mit dem meteorologischen Winter, also von 22. Dezember bis 29. Februar. Das ist das Wetterfenster, in dem ich es versuchen werde. wenn es davor oder danach möglich sein würde, wäre es für mich nicht mehr interessant, weil ich möchte eine Winterbegehung machen. Ja, und Alex Tichon, um den Bogen zu schließen, hat eben versucht, diese erste sauerstofffreie Winterbegehung zu machen. Er ist mit einem Team unterwegs gewesen von vielen Sherpas, die eine Route etabliert haben durch den Kumbu-Eisfall im Winter. Und er wollte quasi mit viel Manpower klassisch hochsteigen, aber eben ohne Sauerstoff. Und das hat nicht funktioniert.
Woran ist es bei ihm gescheitert?
Ich denke, das war vermutlich das Wetter. Also Tiefschnee, dann hast du noch Windgeschwindigkeiten, Kälte. Es werden all die Gründe sein, die zu 95% auch bei mir das Projekt zum Scheitern bringen werden. Wobei ich mir natürlich sage, hey, ich gehe dahin. Ich werde so viel Erfahrung sammeln wie möglich. Ich werde das richtig genießen da vor Ort. Ich werde das Mikroklima kennenlernen und, und. Aber mir ist jetzt schon klar, dass die Gipfelchance bei dem Projekt einfach so minimal ist, dass ich sage mal, ich habe mir so persönliche Ziele gesetzt. So, ich würde gerne ungefähr eine Höhe von 8000 Metern erreichen. Solche Sachen, aber mental ist der Gipfel für mich ein Bonus. Und es geht darum, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, damit der nächste Anlauf deutlich höhere Chancen aufweist, damit ich meine Prototypen weiterentwickeln kann, die auf diese Bedingungen entwickelt sind, etc., etc., etc.
Okay, und wie bereitest du dich darauf vor? Also jetzt, wenn der Captain oder der Pilot sagt, das ist eigentlich 9000, das ist ja nochmal eine Schippe drauf. Also gehst du in den Windkanal und setzt eine Maske auf, um dann quasi den fehlenden Sauerstoff zu simulieren, oder wie machst du das?
Also den fehlenden Sauerstoff zu simulieren könnte man zum Beispiel durch ein Höhenzelt, indem man durch ein Filtergerät ein bisschen was von dem Sauerstoff rausfiltert. Also man würde nicht den Druck verändern, sondern einfach nur die Sauerstoffsättigung der Luft. Du musst dir ja vorstellen, wenn ich auf dem Gipfel des Mount Everest stehe, glauben die meisten gar nicht, hat die Luft genauso viel Prozent Sauerstoff wie jetzt gerade, wo wir hier sitzen und einen Podcast machen. Der Druck ist halt geringer, deswegen sind alle Teilchen weiter auseinander. Aber man könnte jetzt, um diesen Effekt zu simulieren, in dieser Höhe durch so eine Art riesigen Staubsauger die Luft filtern und dann einfach den Sauerstoffanteil reduzieren und dadurch trainieren. Kann man machen. Ich persönlich bin aber ein Freund von einer natürlichen Akklimatisation, weil die einfach viel effizienter ist, weil du viel mehr Stunden hast und weil das einfach auch viel besser für mich funktioniert. Deswegen werde ich einfach mal 3 Monate vorher anreisen und 3 Monate in der Höhe akklimatisieren in Nepal.
Klingt ja jetzt auch nicht so als schlechteste Variante oder sowas. Wenn du jetzt sagst, 3 Monate vorher, du fliegst am 22. Und da ist ja dann noch eine ganze Weile bis zum kalendarischen, zum meteorologischen und allen Wintern, die es gibt. In der Zeit kletterst du dann natürlich wahrscheinlich auch, gehst immer höher in die Dörfer und so weiter. Bist du da alleine unterwegs oder wie machst du das?
Also, ich werde jetzt tatsächlich am 22. September mit meinem Vater und einer meiner vielen, vielen Schwestern anreisen. Also sind noch nie außerhalb von Europa unterwegs gewesen. Und ich habe gesagt, wie kann denn das sein, dass ihr das noch nie geschafft habt, wenn ich irgendwie die ganze Zeit hier so um die Welt reise, kommt einfach mal. Also habe ich sie irgendwann überreden können und wir werden jetzt den Annapurna Circuit zusammenwandern. Also ich nehme die einfach mit an die Hand. Cool. Also ich werde natürlich auch akklimatisieren bei dem Wandern, aber da geht es primär darum, denen ein bisschen das Land zu zeigen und mit denen gemeinsam was zu erleben. Und dann bin ich ja schon auf einer Höhe von 5000 Meter akklimatisiert. 2 Wochen lang werde ich, nachdem die abreisen, noch mal ein kleines Bonusprojekt machen. Und da wird es darum gehen, eine neue Route zu klettern an einem ungefähr 7000er. So ganz sicher ist es noch nicht. Wie hoch der ist, der Berg. Da geht es darum, ein bisschen Neuland zu erforschen, so dieser klassische Aufbruch ins Unbekannte, mal schauen. Aber auch da nicht so hart zu pushen. Ich habe mir so ungefähr 1 Monat reserviert für das Projekt. Ich schaue, was geht. Und wenn sich das gut anfühlt, wäre natürlich nice, dann eine neue Route zu eröffnen an dem Berg. Und wenn nicht, ich meine, es ist alles gratis Extra-Training, es ist Akklimatisation und es geht darum, halt auch nicht zu übertreiben, damit nachher noch genügend Ressourcen für den Everest da sind.
Also bist du dann wirklich, wenn eine deiner Schwestern und dein Vater weg sind, bist du erstmal so für dich alleine gestellt? Also du hast weder ein großes Team dahinter, noch irgendwie Kameraleute oder was auch immer?
Ja, also ich werde tatsächlich ein wirklich reines Solo machen, so komplett auf mich allein gestellt. Ich werde irgendwo mein Zelt hinstellen und da so richtig schön pure Soloing, weißt du? So ohne Vermarktung, ohne alles. Ich werde ein paar Fotos selbst schießen. Und da auch einfach so ein bisschen so ein Silent Retreat, weißt du? Bisschen einfach die Berge genießen.
Ist jetzt nicht der schlechteste Plan. Also, und Zeit genug hast du dafür auch. Ja. So das nächste Buch schreiben zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ich habe schon Anfragen bekommen, aber ich glaube, jetzt so unter uns, da ist noch nicht genügend Material. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn ich ein zweites Buch schreiben würde, und das muss ja auch gut werden, also ich hab da sehr hohe Ansprüche an das Ganze, da muss einfach noch was passieren. Also ich muss noch ein paar mehr Projekte machen, noch ein paar Mal richtig fett auf die Schnauze bekommen und dann habe ich auch wieder gutes Material für ein zweites Buch.
Auf die Schnauze bekommen, das ist jetzt nochmal ein gutes Thema, weil mit deinem Vorhaben, da stößt du jetzt auch nicht nur auf Gegenliebe. Also ich habe jetzt bloß mal so ein paar Artikel gesehen und da sind ja schon so ein paar dabei. Also wenn ich mal stellvertretend, mal gucken, mal finde ich den jetzt hier? Ich habe hier einen, da habe ich mir bloß gedacht, wo bin ich denn hier? Auf der Alpin oder im alpin.de.
Ah, okay. Ja, habe ich mir das Kommentare angeschaut.
Nach seinem letzten Facebook-Postings eher als geltungssüchtiger Unsympath einzustufen. Far away from the community. Da freut man sich natürlich. Und
was habe ich denn da gemacht? Habe ich denn... Tja, ich meine, bei solchen Schriftsätzen geht natürlich ganz viel Emotion verloren. Ich kenne das ja von E-Mails. So, da schreibt man was und man meint es ganz lieb. Und wenn man das dann irgendwie als Dritter liest, dann hört sich das böse an.
Ja gut, geltungssüchtiger Unsympath, das ist relativ eindeutig, finde ich. Ja. Aber hast du denn jetzt auch so Hater oder sowas, wo du wirklich dann auch Beschimpfungen, wie kannst du es wagen? Und jetzt, ich meine, wir hatten ja dieses Jahr jetzt auch diverse Verluste zu beklagen. Kann dir theoretisch ja auch passieren. Wie gehst du dann damit um im Prinzip? Also mit den Leuten?
Uff. Also, ich sag mal so, wenn es berechtigte Kritik ist, dann finde ich das super geil, da stehe ich drauf. Dann hinterfrage ich mich auch tatsächlich und schaue, ist es angemessen und vielleicht kann ich was verändern, was verbessern oder so. Ich habe die Erfahrung gemacht, häufig ist solche Kritik natürlich auch auf Fehlkommunikation begründet. Jetzt hat ja jeder gedruckt, Jost Kobusch wird im Alleingang hier das Projekt mit links da wegziehen und was auch immer. Wenn wir jetzt darüber quatschen, sage ich dir ja gleich, hey, der gibt es Bonus, ich gehe da hin, ich schaue, was geht, alles ganz entspannt, ganz gediegen. Ganz ehrlich, ich schätze, da gibt es eine 5%ige Chance, dass ich auf dem Gipfel stehen werde. Das hat ja keiner gedruckt. Kein Wunder, dass dann Leute sagen, hey, der Junge hat nicht mehr alle Lappen am Zaun. Und am Ende, wenn diese Kritik berechtigt ist, nehme ich die in mich auf und verbessere die und setze die um. Und wenn sie unberechtigt ist, meine Güte, hier rein, da raus. Wenn du immer irgendwas machst, was keine Kritik erzeugt, machst du auch was falsch, oder? Ich meine, ich gehe die Sachen halt ein bisschen unorthodoxer an und ja, so inspiriere ich aber auch. Das ist halt mein Ding. Und wenn das nicht auf Kritik stößt, dann ist es ja irgendwo auch vielleicht einfach vielleicht ein bisschen zu normal, oder?
Ich kann schon sagen,
was alle tun. Also warum soll ich auch dahin gehen, wo alle hingehen und gut, ich gehe jetzt zum Everest.
Aber im Winter.
Das tun, was alle tun, ich weiß nicht. Das ist nicht so mein Fall.
Nee, das finde ich gut. Also auch gerade, wenn du sagst, weil ich habe ja ganz viele Berichte gelesen jetzt so, sei es Spiegel, Stern, Alpin oder was auch immer. Ich vermute aber mal, das kommt aus einer Pressemeldung oder sowas, weil die lesen sich alle sehr, sehr ähnlich.
Ah, wirklich? Auf dem Stern ist auch was.
Ich glaube schon. Also alles, was im Internet so zu finden ist. Und deswegen finde ich es schön, jetzt halt mal mit dir zu reden, weil das ist alles irgendwie viel näher dann, beziehungsweise viel wahrer, finde ich, als wenn das irgendein Redakteur zusammenschrumpft oder so. Eine Sache ist mir dabei aber noch aufgefallen, und zwar, als ob das noch nicht genug ist quasi, willst du ja dann auch noch, warte mal, wie steht es hier? den Gipfel von Nordwesten durch das sogenannte Hornbein Couloir erreichen. Couloir. Die technisch anspruchsvolle Route wurde es erstmal 1963 begangen. Warum hast du das denn jetzt noch als extra draufgelegt?
Das ist gar kein extra. Das ist okay. Die und safeste Variante. Das sieht jetzt für alle erstmal sehr krass aus, aber ich habe mir das schon alles sehr durchgerechnet. Die objektiven Gefahren sind sehr minimal. Ich habe einen sehr direkten Gipfelzugang und die Bedingungen sind für mich als Solo-Bergsteiger einfach optimal, weil da, wo ich mich in Höhen bewege, wo ich sonst mit Tiefschneeproblemen rechnen muss, habe ich hohe Windgeschwindigkeiten, die den Schnee eher abblasen und dadurch für Eis sorgen, also auch für schnelles Vorwärtskommen. Und da, wo es kritisch ist, in der großen Höhe, bin ich im Windschatten, im Hornbein-Couloir.
Cool. Also hast du quasi im Prinzip aus einer Not eine Tugend gemacht, kann man fast sagen. Also quasi die negativen Sachen in ein Positivum umgewandelt.
Es gibt ja gar keine negativen Sachen. Es gibt ja nur Herausforderungen.
Es gibt nie Probleme, ja.
Mein Lieber, ey. Und das macht doch auch spannend. Diese kleinen Sachen, wo du sagst, fuck, das hat nicht funktioniert. Wie können wir das jetzt irgendwie lösen? Ne?
Und in der Vorbereitung, also jetzt gerade so Herausforderungen vorausschauen zu planen oder zu umgehen vielleicht auch, hast du da Leute interviewt, die oben waren, irgendwie Bergsteigerkollegen, die das vielleicht schon mal gemacht haben oder wie bist du da vorgegangen? Weil du warst ja selber noch nicht oben.
Ich war selbst noch nicht oben. Ja, ich habe natürlich mit Kollegen gesprochen. Ich habe ein bisschen mit Adam Bielecki gesprochen, der sehr bekannt für seine Winterbegehungen ist. Er ist auch bei uns bei Blackjack Athlet. Ich habe mit David Klein gesprochen aus Ungarn. Der hat schon mal am Everest im Winter was versucht. Ich meine, das Ding ist natürlich, die meisten Leute gehen ja über eine ganz andere Route. Also so gesehen nützen die mir relativ wenig. Gut, das hört sich jetzt ziemlich artig an. Ich meine, du weißt, was ich meine. Also, Es gibt wenig Leute, mit denen ich darüber sprechen kann, weil ich da sehr spezifische Vorstellungen habe. Was ich also viel gemacht habe, ist Recherchen, klassische Recherchen betrieben. Ich habe zum Beispiel mir Expeditionsaufnahmen von Expeditionen aus den 80ern angeschaut, die eben versucht haben, diese Route zu klettern, auch im Winter. Ich habe mit einem Historiker von der Himalayan Database zusammengearbeitet. Es gibt tatsächlich Topos, du glaubst es oder nicht, wo die Schwierigkeitsstellen beschrieben sind und so weiter. Wenn man an das Material rankommt, dann hat man all das zur Verfügung. Ich habe viel mit sowas gearbeitet. Ich habe mir den Berg in einem 3D-Modell angeschaut, in Virtual Reality, bin quasi mit so einer Virtual Reality-Brille da so ein bisschen darüber gegangen, habe mir die Sachen angeschaut, habe ein paar Optionen und Routen mir angeschaut, eben mit dieser Brille. Aber am Ende ist so ein Berg ja nie statisch. Der Berg ist dynamisch. Der ist jedes Jahr anders. Der verändert sich konstant. Deswegen ist es wichtig, dass ich vor Ort bin und sehe, wie sind die Eisbedingungen? Wo macht welche Route am meisten Sinn? Wie ist hier der Steinschlag und so weiter? Wie kann ich das Ganze optimieren? Und deswegen breche ich jetzt ja quasi auch auf zu meinem Training in Anführungszeichen. Das Training hat sich medial, glaube ich, nicht gut verkauft. Hat jeder gesagt, Just wird das Ding rocken. Aber am Ende ist es quasi ein Training.
Okay, cool. Kann man dich denn irgendwie verfolgen? Also bist du online trotzdem aktiv oder bist du da wirklich jetzt für doch viele Monate untergetaucht im Tal da oben und wenn du dann wiederkommst, sagst du yes, no, vielleicht und so weiter?
Also keine Sorge, ich habe ja gestern mein Handy verloren, aber ich werde mir ein neues kaufen. Es wird ein Live-Tracking geben der Expedition. Und zwar im klassischen Sinne, wie immer bei mir auf der Website, justkobisch.com. Und dieses Mal fürs Everest-Projekt als Bonus in 3D. Und mit 3D meine ich nicht, setzt euch eine 3D-Brille auf und schaut euch den Punkt an, wie er sich bewegt. Nein, ich meine, wir haben ein Everest-3D-Modell, in das du so interaktiv rein- und rauszoomen kannst und so. Und dann kannst du meine Position live am Berg verfolgen.
Winkst du dann auch, oder?
Man sieht nur so einen Punkt. Das ist
ach so.
Das Gebiet quasi rausgeschickt und dann auf diese Karte umgerechnet. Ich meine, gerade als Solo-Bergsteiger in Zeiten von solchen Technologien muss man sich Uli Steg-Diskussionen gar nicht mehr liefern. War man oben, war man nicht oben? Ist eine bombensichere Technologie. Es wird alles live getrackt. Und natürlich mache ich Fotos und Videos und alles, aber was ist, wenn da Nebel ist? Hä? Oder Wolken? Das ist alles quasi safe und wir werden bloggen auf der Website. Wir werden viel versuchen, Insta zu machen und so. Ich werde es nicht übertreiben, aber so ein bisschen wird es geben. Ja, mal schauen, wie viel. Hä?
Da bin ich auch gespannt, aber da werde ich quasi dann den Winter auch mal, also den deutschen Winter über sehr, sehr oft auch mal reingucken, wo du da bist, beziehungsweise was du machst. Und ja, da die Fragen, die ich sonst am Ende des Interviews immer stelle, die haben wir ja das letzte Mal gemacht. Von daher sage ich jetzt einfach mal ganz viel Spaß. Das ist das Erste.
Das ist das Wichtigste. Glaub mir, am Ende vergessen die meisten dabei, dass es eigentlich um Spaß geht. Es geht nicht darum, diesen Gipfel da zu erreichen. Es geht darum, das Ganze zu genießen.
Ganz viel Erfolg trotzdem. Wenn du es schaffst, finde ich das mega. Aber wenn du es nicht schaffst, ist es trotzdem geil, überhaupt das Ding versucht zu haben. Weil man kann nicht erfolgreich sein, wenn man es noch nicht mal versucht hat. Und das ganz Wichtigste, komm heil wieder.
Absolut, ja. Das geht ja alles ganz locker angegangen jetzt und dementsprechend mir da keine Bedenken. Ich meine, das wird jetzt ja alles dazu beitragen, dass es beim nächsten Mal besser laufen wird. Das ist das aktuelle Mindset und deswegen ist es für mich auch ganz entspannt, auch wenn da jetzt medial viel Berichterstattung folgen wird und all das und so und viele Hater wahrscheinlich noch folgen werden. Für mich ist alles ganz entspannt. Ich mache da mein Ding und da habe ich auch mega Bock drauf, deswegen mache ich das ja.
Super. Dann danke ich dir und wir schreiben uns bestimmt nochmal, wir hören uns und spätestens, wenn du dann gesund und munter wieder da bist, dann machen wir nochmal eine Folge, weil dann will ich natürlich wissen, wie diese ganze Zeit da oben war und wie es so gelaufen ist.
Absolut. Dann reden wir darüber, wie viel Spaß es tatsächlich gemacht hat.
Genau. Und ob es Spaß gemacht hat. Aber ganz sicher. Irgendwas ist immer dabei.
Cool, Robert.
Ich danke dir. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.